Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Der FC Bayern München verliert das Topspiel in der Fußball-Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt. Einige sagen aber, eigentlich müssten die Bayern nicht auf dem Platz stehen, sondern in Quarantäne sein nach den 2 positiven Corona-Tests in der Mannschaft. Warum das nicht so ist, habe ich die zuständige Gesundheitsreferentin in München gefragt. Außerdem ordnet meine Kollegin Andrea Schildke einen erneuten Fall von sexualisierter Gewalt und Machtmissbrauch im Sport ein. Diesmal geht es um den Bundestrainer der Freiwasserschwimmer, der gestern nach Bekanntwerden der Vorwürfe zurückgetreten ist. Und die diversen Personalrochaden im Organisationskomitee für Tokio 2020 sind genauso Thema wie der mögliche Dopingkomplott rund um den Olympiasieger im Gehen, Alexander Schwarzer. Wir starten aber in diese Sendung mit dem Wintersport. 4, 5, 6, 7 und 8, das sind die Platzierungen der deutschen Biathletinnen in den bisherigen 3 Rennen bei der Weltmeisterschaft auf der Pokljuka gewesen. Alles gute Ergebnisse, aber eben keine Medaille. Heute hat es dann aber mit geballter Kraft geklappt. In der Staffel holen die deutschen Frauen Silber. Vor allem dank einer starken Schlussläuferin Franziska Preuß, die auf der Ziellinie noch an ihrer Kontrahentin vorbeigerauscht ist, wie Thomas Kunze schildert.
Ja, sehr, sehr schlau ist ihr das gelungen. Es gab halt das Duell mit Olena Pidruschna, ganz erfahrene Ukrainerin, die auf der Schlussrunde viel Druck ausgeübt hat, ihr auch weggelaufen ist an 2 Anstiegen. Aber Franziska Preuß hat sich eben schon vor dem Rennen einen Plan zurechtgelegt mit ihrem Techniker. Sie wusste, sie hat gutes Material, wann man denn wohl attackieren könnte. Und auf der Pokljuka ist es eben so, ist einer der ganz wenigen Zieleinläufe, der mal noch eine Weile bergab geht. Da kann man also mit Schwung kommen und das hat sie gemacht, hat am höchsten Punkt Vollgas gegeben, alles aus den Armen rausgeholt, viel Schub gegeben mit den Stöcken, hat sich so rangesaugt, dann hilft der Windschatten natürlich auch immer. Und dann ist sie relativ spät rausgegangen und hat das Tempo mitnehmen können. Das war also sozusagen eine Mischung aus gutem Material und sehr, sehr guter Vorbereitung. Dazu noch ein bisschen Glück und ein bisschen Mut. Und so kommt man dann auf den letzten Metern eben auf die Silbermedaille.
Ist das eine Belohnung nach den vielen guten Leistungen der deutschen Frauen, die vielfach ohne Medaillen jetzt geblieben sind, dass sie jetzt doch eine Medaille und zwar die Silberne gewonnen haben?
Ja, total. Und das war auch, und da muss man auch ehrlich sein, auch eine Medaille gegen den Druck. Denn genau diese Medaille, nämlich die Staffelmedaille, die musste man auch erwarten. Sie gehörten da eben wirklich zu den Top 3 in diesem Winter. Am Ende im Staffel-Weltcup waren sie sogar auf Position 1 geführt und damit die absoluten Favoritinnen. Auch wenn es ein bisschen zäh losging für Vanessa Hinz und Janina Hettich, die ersten beiden Läuferinnen, weil die auf der Strecke so viele Sekunden kassiert haben. Aber Dennis Herrmann hat es dann gut gemacht, das Loch zu den Medaillenringen geschlossen und der Rest war dann die gute Leistung von Franziska Preuß. Und das hilft ihnen jetzt auch weiter. Morgen ist ja noch ein Rennen mit dem Massenstart und da habe ich Franziska Preuß ganz dick auf dem Zettel, weil die jetzt natürlich alle Fesseln abgelegt hat.
Bei den Männern hat es hingegen nicht für eine Medaille gereicht, vor allem weil Erik Lesser als Startläufer auf seiner letzten Runde komplett eingebrochen ist. Gibt es dazu inzwischen eine Erklärung, warum das passiert ist?
Also Erik Lesser hat sich wirklich nur ganz, ganz kurz geäußert, ist dann völlig frustriert in die Kabine gegangen, zum Glück auch aus eigener Kraft. Ich hatte mir mit Blick auf dieses Rennen schon ein paar Sorgen gemacht. Es gab ja vor 20 Jahren schon mal einen deutschen Athleten, der quasi fast kollabierte auf der Pokljuka mit Marco Morgenstern. War das, manche vertragen die Höhe von 1300 Metern nicht ganz so gut. Bei Erik Lesser war das nicht der Fall. Ihm sind einfach die Beine festgegangen, hat er geschildert. Also das Laktat ist reingeschossen, er konnte überhaupt nichts mehr machen, war völlig erschöpft dann als 20. im Ziel. Und das ist für ihn natürlich extrem bitter und damit war vor allen das Rennen schon gegessen, weil der Rückstand schon viel zu groß war für die anderen.
Und das war dann trotzdem eine Demonstration der Norweger dann, die sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern gewonnen haben.
Ja, das kann man nur mit einem Ausrufezeichen versehen. Bei den Männern ist das auch keine wirklich große Überraschung. Das sind nun mal die absoluten Top-Leute auch momentan im Weltcup. Die haben Johannes Dorle beispielsweise, Einzelmedaillengewinner bei dieser Weltmeisterschaft, rausrotiert, Vetle Christiansen reinrotiert. Die können sich es im Prinzip aussuchen. Also die sind schon überragend. Bei den Frauen hatte ich noch ein paar Fragezeichen, ob sie es von der Konzentration her am Schießstand hinbekommen, Tiril Eckhoff und Marta Olsby-Reuseland. Und das wurde zum Schluss ja dann auch nochmal knapp nach dem Liegenschießen von Marta Olsby-Reuseland. Deswegen waren es auch nur 8 Sekunden Vorsprung auf die Deutschen, auf Franziska Preuß dann am Ende. Aber die waren auch am Ende souverän unterwegs. Norwegen ist die Top-Nation in diesem Winter.
Sagt ARD-Reporter Thomas Kunze. Bei der alpinen Ski-WM hat es hingegen heute nicht zu einer deutschen Medaille gereicht, denn Lena Dürr hat ihre gute Ausgangsposition aus dem ersten Lauf nicht genutzt, berichtet Martin Raspe.
Der erste Lauf war top, der zweite Durchgang dann ein Flop. Und so wurde es dann nichts aus dem angestrebten Top-10-Platz für Lena Dürr im Slalom. Nach Platz 7 im ersten Lauf blieb am Ende nur Rang 14.
Ich habe gewusst, jeder muss da jetzt kämpfen und im zweiten Durchgang hat einfach der Fluss gefehlt. Also es war wieder ein bisschen zu gerade dran und dann musste ich einfach jedes Mal unterm Tor wieder nachdrücken. Und ich habe es richtig gemerkt, dass ich nicht so den Schwung hatte und den Rhythmus wie im ersten Durchgang. Und da bleibt dann natürlich auf dem Schnee die Zeit liegen, ja. nervt mich brutal, also es ging nichts weiter.
Lena Dürr nicht wirklich zufrieden mit ihrem Ergebnis. Andrea Filser, die zweite deutsche Fahrerin im Klassement, wurde 20. Die neue Weltmeisterin heißt Katharina Liensberger und kommt aus Österreich. Sie fuhr in beiden Läufen Bestzeit und löste Michaela Schifrin als Slalom-Weltmeisterin ab. Die US-Amerikanerin hatte zuletzt 4-mal hintereinander den Slalom-Titel gewonnen. Heute blieb ihr Platz 3. Noch hinter der Silbermedaillengewinnerin Petra Vlhová aus der Slowakei.
Martin Raspe über die Ski-Alpin-WM, bei der auch norwegische Athletinnen und Athleten mit dabei sind, genauso wie bei anderen Großereignissen. In Norwegen selbst finden aber in diesem Winter keine Weltcups mehr statt. Denn das Land hat seine Grenzen geschlossen und lässt nur noch Menschen ins Land, die in Norwegen leben. Aus virologischer Sicht verständlich, denn so kommen die Corona-Mutationen nicht so schnell ins Land. Bei den sportlichen Verantwortlichen wächst hingegen die Verbitterung, wie Viktoria Reit erfahren hat.
Die Hoffnungen des Sports auf eine Sondergenehmigung zur Einreise begräbt Regierungschefin Erna Solberg auf einer Pressekonferenz Ende Januar mit einem knappen Satz.
Nein, es gibt keine Grenzöffnung für Kulturpersönlichkeiten oder Sportler oder sonstige Ausnahmen von dieser Regel.
Aus Angst vor der Ausbreitung der Mutationen, vor allem aus Großbritannien und Südafrika, hat Norwegen die Grenzen geschlossen. Obwohl das Land im Verhältnis momentan nur halb so viele Neuinfektionen verzeichnet wie Deutschland. Terje Lund reist eigentlich im Winter um die Welt. Jetzt sitzt er in Oslo im Homeoffice. Er ist der Rennorganisator des norwegischen Skiverbands. Weil niemand ohne Wohnsitz in Norwegen mehr ins Land einreisen darf, wurden alle 26 Wintersport-Weltcups, die im März dort hätten stattfinden sollen, abgesagt. Lund?
Der Rest der Weltcup-Saison ist futsch. Wir können nichts dagegen tun.
Die Grenze bleibt erst einmal bis Ende Februar dicht. Weil der Ski-Weltverband FIS aber 30 Tage Vorlauf für die Ausrichtung der Wettkämpfe braucht, ist auch im März nichts mehr zu machen. Rennorganisator Terje Lund fehlt das Verständnis.
Wir sind sehr enttäuscht von unserer Regierung. Wir haben Zahlen, die wir gemeinsam mit dem Internationalen Skiverband erhoben haben. Dazu haben wir geschaut, wie viele der durchgeführten Corona-Tests positiv waren. Es waren 0,1%. Wir versuchen zu verdeutlichen, dass es sicher ist. Diese Leute leben in einer Blase.
Doch die norwegische Regierung bleibt hart. Sportminister Abid Q. Raja teilt dem Deutschlandfunk schriftlich mit, dass Norwegen während der Pandemie lange Zeit Ausnahmen für den Spitzensport gemacht habe. Doch die aktuelle Situation erfordere Beschränkungen, auch für die Top-Athleten und Teams. Sobald die Gesundheitsbehörden es als sicher erachteten, dürfe auch der Spitzensport seine Aktivitäten wieder aufnehmen. Aber auch schon vor der Grenzschließung seien die strengen norwegischen Regeln ein Problem gewesen, sagt Wettkampforganisator Terje Lund.
Das war die ganze Saison über eine Herausforderung. Es herrschte Unsicherheit, was Grenzkontrollen betrifft, und es gab unterschiedliche Quarantäneregeln. Viele unserer Sportlerinnen und Sportler sind während der Saison in Mitteleuropa geblieben und gar nicht mehr nach Hause gefahren. Das Ski-Alpin-Team, das gerade in Cortina ist, war seit Weihnachten nicht mehr zu Hause.
Seit Ende Januar gibt es für die Athletinnen und Athleten keine Ausnahmen von der Quarantäne mehr. Auch nicht nach negativen Corona-Tests, wie das norwegische Sportministerium bestätigt. Die Wintersportler müssen sich also auf 10 bis 14 Tage Isolation einstellen. Gleiches gilt für die Fußballer von Molde FK, die ihr Europa-League-Heimspiel gegen Hoffenheim nach Villarreal verlegen mussten. Und sollten die Norweger weiterkommen, könnten die Spieler ihre Heimat noch länger nicht sehen. Denn das nächste Europa-League-Spiel fände bereits 14 Tage später statt. Rein sportlich wäre das kein Problem. Der Spitzensportbetrieb in Norwegen ist ausgesetzt. Ob Fußball oder Eishockey, die Ligen stehen still. Der Dachverband des Sports in Norwegen, Idrettsforbundet, hat sich mit einem offenen Brief an die Regierung gewandt. Er fordert, dass im Amateursport im Erwachsenenbereich zumindest wieder trainiert werden darf. Und dass sowohl Jugendliche als auch der Spitzensport wieder Wettkämpfe durchführen können. Finn Ogor ist der Kommunikationschef des Verbandes. Er argumentiert:
Sportlerinnen und Sportler müssen behandelt werden wie andere Arbeitnehmer. Solange man strenge Regeln und gute Maßnahmen gegen die Ausbreitung von Covid-19 hat, sind wir überzeugt, dass es sicher ist, Sport auszuüben.
225 von 350 Bezirken in Norwegen seien quasi Corona-frei, hätten nur eine Inzidenz von 0 oder 1. Der Sportverband befürchtet, dass nach einem Jahr Pandemie viele Vereinssportler aufhören. Ein weiteres Problem? In Norwegen finanziert der Spitzensport den Jugendsport mit. Finn Ogor warnt:
Wenn man den Spitzensport nicht fortführt, wird man auch negative Auswirkungen auf den Jugendsport spüren.
Wissenschaftler seien bereits besorgt, wie wenig Sport Jugendliche im Pandemiejahr getrieben hätten. Der Sportminister erwidert schriftlich, dass Kinder und Jugendliche priorisiert behandelt würden, wenn Wettkämpfe wieder möglich seien. Jetzt sei es aber wichtig, die Verbreitung des Virus zu verhindern und dazu die Mobilität in der Gesellschaft zu verringern. Der Sportverband findet den Sonderweg der Regierung unfair und dass sich Norwegen den anderen Nationen gegenüber unsolidarisch verhalte. Finn Ogor.
Wir müssen unseren Anteil leisten und Wettbewerbe in Norwegen austragen, wie andere Länder in Europa das auch tun. Ich kann verstehen, dass manche Länder in Europa denken, dass es seltsam ist. Wir Norweger klatschen unseren Athleten Beifall, die mit Goldmedaillen aus Österreich oder Italien zurückkommen, aber selbst können wir keine Wettbewerbe ausrichten.
Die Regierung wird auf ihrem harten Corona-Kurs erstmal keine Ausnahmen machen. Dem Sport bleibt nichts anderes übrig, als auf das Ende der Pandemie zu warten, damit auch der internationale Sportzirkus wieder in Norwegen willkommen ist.
Ein Bericht von Viktoria Reit. Während es in Norwegen also keine Ausnahmen für den Spitzensport gibt, sind deutsche Mannschaften in dieser Woche durch Europa geflogen, um Europapokal zu spielen. Bei der TSG Hoffenheim hat es dabei einen Corona-Fall gegeben und auch beim FC Bayern sind zwei Spieler positiv getestet worden. Thomas Müller bereits vor dem Finale der Club-WM in Katar vor 10 Tagen, Benjamin Pavard dann am Mittwoch in München. Beiden geht es zum Glück soweit gut und beide sind in Quarantäne, aber eben nur die zwei und nicht die gesamte Mannschaft. Es gab also offenbar keine Kontaktpersonen ersten Grades. Das liegt dann vor, wenn eine Person ohne Mundschutz 15 Minuten ohne Maske und Sicherheitsabstand mit einem Infizierten gesprochen hat oder wenn man mit einer infizierten Person aus der gleichen Flasche getrunken hat. Offensichtlich geht das Gesundheitsamt in München davon aus, dass all das es nicht gegeben hat bei den Münchnern. Daher habe ich die Münchner Gesundheitsreferentin Beatrix Zürich gefragt, wie das denn geprüft wurde.
Ja, also ich würde gerne nur vorab schicken, dass ich sozusagen meine Aussagen ganz allgemein auf Spielerinnen und Spieler beziehen und man daraus nicht Rückschlüsse ziehen sollte, ob ich praktisch für den Fall auch zuständig bin, weil man natürlich über die personenbezogenen Daten keine Auskünfte geben kann. Und wir sind da wirklich sehr strikt. Bei uns gibt es keinerlei Ausnahmen, ob jemand jetzt in einer Profiliga spielt oder ob es sich um einen Kontakt handelt, der in einem normalen Büro stattfindet oder durch einen persönlichen Kontakt in der Familie. Und wir klopfen die Regularien ab. Und wenn man insgesamt Hygienekonzepte hat, die dafür sorgen, dass die Situation nicht erfüllt ist, weil man zum Beispiel immer eine FFP2-Maske trägt, wenn man sich jetzt nicht zum Beispiel auf dem Fußballfeld befindet, dann ist es sehr gut nachvollziehbar und dann kann man ausschließen, ob eine Person in Quarantäne muss oder nicht. Wäre die Voraussetzung gegeben, müsste bei uns jeder, egal ob bekannt, unbekannt, berühmt, unberühmt, in die Quarantäne.
Aber jetzt gibt es ja Bilder, die zeigen, dass elementare Hygieneregeln von den Bayern-Spielern nicht eingehalten wurden. Es gibt Bilder auf dem Instagram-Account der Bayern und auf dem Instagram-Account von Benjamin Pavard selbst, wo die Spieler Arm in Arm liegen, ohne Maske, in verschiedenen Konstellationen. Es gibt auch Bilder von diversen Spielern, die den Pokal küssen, unter anderem auch Pavard. Es gibt Aufnahmen, dass die Trikots nebeneinander hängen, ohne dass da Abstand von 1,50 eingehalten wird. Also davon ist dann auch auszugehen, dass die Spieler während des Umziehen nebeneinander sitzen. Warum ist das alles kein ausreichender Grund, die Bayern in Quarantäne zu schicken?
Gut, also das muss sozusagen die jeweils dann zuständige Behörde sich ganz genau anschauen. Ich gehe davon aus, dass das analysiert wird. Es werden ja dann auch, sagen wir mal, es küsst ja immer die gleiche Mannschaft auch den Pokal, nicht die unterschiedliche.
Und aber das ist ja egal. Wenn ein Spieler infiziert ist, dann kann der ja dadurch das Virus weitergeben. Also Pavard richtig. Ist ja womöglich auch in diesem Zeitraum von Thomas Müller angesteckt worden. Das ist ja nicht auszuschließen.
Ist vollkommen richtig. Und deswegen ist es natürlich notwendig, dass man analysiert, wer dann noch einen weiteren Kontakt hatte. Und selbstverständlich ist es dann notwendig, dass man analysiert, ob diese Vorgaben, die ja vom RKI kommen, ob die erfüllt waren. Und wenn es der Fall ist, dann müssen natürlich auch die anderen Spieler in Quarantäne. Dies ist offensichtlich nicht der Fall. Hinzu kommt, dass natürlich auch immer wieder getestet wird und überprüft wird, ob jemand positiv oder negativ ist. Also das wird jetzt unabhängig von der Frage, ob jemand Kontaktperson 1 oder 2 ist, analysiert.
Es ist ja für ein Gesundheitsamt nämlich an sehr schwer nachzuvollziehen, was genau in Katar passiert ist. Deswegen nochmal die Frage, ist es dann nicht notwendig, sich zum Beispiel auch die Bilder von den Instagram-Accounts anzusehen, um dann zu sehen, okay, die Hygieneregeln sind da missachtet worden?
Also wir sind selbstverständlich gründlich und gehen den Angaben nach und überprüfen die. Und wenn notwendig, würden wir so etwas auch zu Rate ziehen. Aber es gibt natürlich eben auch Grundlagen, die eine Entscheidung sind. Und da kann es dann nicht sein, dass ein Bild allein eine Grundlage ist, sondern das ist eine Vielfalt von Informationen, die dann zu einer Quarantäne führt.
Aber verstehen Sie, warum ich diese Antwort und wahrscheinlich auch viele Hörerinnen und Hörer diese Antwort unbefriedigend finden, wenn die die Bilder sehen und ganz klare Verstöße gegen die allgemeinen Hygieneregeln, die wir jetzt seit fast einem Jahr einhalten müssen, sehen und es keine Konsequenzen gibt?
Also Sie hatten ja schon zu Beginn unseres Gesprächs gesagt, dass gewisse Voraussetzungen erfüllt sein müssen, warum wenn man nicht ans Kontaktperson 1 gilt. Das gilt für jeden Bürger. Und wenn es nicht über die 15 Minuten geht oder wenn sozusagen die anderen Grundlagen nicht erfüllt sind, dann wird auch kein Hörer und keine Hörerin, die möglicherweise auch mal die Regeln nicht erfüllt, in Quarantäne geschickt. Und deswegen kann man natürlich ganz vorschnell allein aufgrund eines Bilds zu einem Ergebnis kommen. Wir können aber nicht allein aufgrund eines Bildes zu dem Ergebnis kommen, sondern müssen eine Lage analysieren. Und es muss dann das jeweilige Gesundheitsamt, das für Personen zuständig ist, die Lage analysieren und dann seine Rückschlüsse ziehen. Und das mag unbefriedigend sein, weil es keine leichte und vielleicht eingehende Antwort ist. Aber das heißt nicht, dass das Vorgehen falsch wäre.
Aber im Fall von der Katar-Reise vom FC Bayern München wird sich ja das Gesundheitsamt München zum Beispiel auf die Angaben des FC Bayern und der Spieler verlassen müssen, weil das Gesundheitsamt ist ja nicht in Katar vor Ort gewesen. Das heißt, die Entscheidung, die Sie getroffen haben, basiert auf Informationen, die Sie vom FC Bayern bekommen haben. Ist das korrekt?
Also sagen wir mal so, wenn wir Entscheidungen in dem Zusammenhang zu treffen haben, dann beruhen die immer auf den Angaben der Personen, weil auch eine Person, die sich jetzt in der Stadt München infiziert oder woanders infiziert, bei uns wohnhaft ist. Und wir sind für die bei uns wohnhaften Personen zuständig, nicht für andere. Auf deren Angaben sind wir angewiesen. Und deswegen empfehlen wir auch dringend, weil man ja manchmal auch Erinnerungslücken hat, dass man zum Beispiel das Corona-Tagebuch in der Corona-Warn-App führt. Und wenn man die App nicht hat, was schade wäre, aber wenn man sie nicht hat, dann sollte man das auf eine andere Weise notieren. Weil wir sind immer auf die Ehrlichkeit und das Verantwortungsbewusstsein der Bürgerinnen und Bürger angewiesen. Auch da ist es unabhängig davon, welche Person sozusagen uns gegenüber sitzt, am Telefon in der Regel, die uns dann die Informationen gibt. Und das ist egal, ob das jetzt Katar ist oder München oder Tirol. Wir sind darauf angewiesen, dass die Bürgerinnen und Bürger wahrheitsgemäße Angaben machen.
Aber untergräbt nicht gerade auch so etwas wie der FC Bayern München dann genau das, weil ich als Bürger sehe, okay, die verstoßen gegen die Hygieneregeln, aber anscheinend, wenn sie sagen, wir haben nicht gegen die Hygieneregeln verstoßen, sagt das Gesundheitsamt, okay, dann dürft ihr weiter draußen bleiben. Das könnte ich als Bürger ja genauso machen. Ich könnte zwar ein Tagebuch führen, aber dann, wenn ich sage, wenn ich jetzt in Quarantäne müsste, dann würde ich vielleicht einen wichtigen Arbeitstermin verpassen. Deswegen sage ich dem Gesundheitsamt mal lieber nicht, dass ich vielleicht mit der Person 20 Minuten face-to-face gesessen habe.
Gut, ich möchte jetzt nicht analysieren, wie oft uns die Wahrheit oder nicht die Wahrheit gesagt wird. Und ich kann jetzt auch, wenn es vielleicht ein bisschen redundant ist, nur noch einmal wiederholen, dass wir selbstverständlich in allen Fällen das Drumherum analysieren und dann zu entsprechenden Entscheidungen kommen. Welche Auswirkungen die haben, ist vielleicht dann für manche nicht bekannt. Wir analysieren in unserem Zuständigkeitsbereich selbstverständlich die Sachlage und kommen dann auch zu sehr verantwortungsvollen Entscheidungen.
Sagt Beatrix Zurek, Gesundheitsreferentin in München, zu den Corona-Fällen beim FC Bayern München. Der FC Bayern hat also heute in der Bundesliga gespielt bei Eintracht Frankfurt. Und die Eintracht hat vor dem Spiel ein Zeichen gesetzt, in dem die Spieler T-Shirts mit den Namen der Menschen getragen haben, die vor einem Jahr beim rassistischen Anschlag in Hanau getötet worden sind. Und auch sportlich setzt die Eintracht im Moment Maßstäbe und gewinnt 2:1 gegen Bayern. Philipp Hofmeister.
Eintracht Frankfurt bleibt die Mannschaft der Stunde und macht damit möglicherweise das Titelrennen der Bundesliga wieder mächtig spannend. Die Bayern verloren dieses Spiel in Frankfurt durch eine unglaublich schwache erste halbe Stunde. Hinten wieder wackelig, vorne diesmal lange auch völlig harmlos. Die Eintracht nutzte das und führte durch zwei wunderschöne Treffer von Kamada und Younes zur Pause hochverdient. Nach dem Münchner Anschlusstor durch Lewandowski direkt nach dem Seitenwechsel waren die Bayern wieder drin im Spiel, nutzten aber ihre Chancen nicht. Sollte Leipzig in Berlin gewinnen, hätte der Rekordmeister am Ende des Wochenendes nur noch 2 Punkte Vorsprung auf seinen ersten Verfolger. Die schwächelnden Bayern bleiben weiter auf der Suche nach der Form des Vorjahres.
Eintracht Frankfurt baut hingegen den Abstand auf die Teams auf, die auch gerne Champions League spielen würden. Borussia Mönchengladbach verliert zum Beispiel 1:2 gegen Mainz. Stefan Kausen.
Das werden harte Wochen für Marco Rose in Mönchengladbach. Spiel 1 nach seinem angekündigten Wechsel zu Borussia Dortmund geht tatsächlich verloren. Und das auch zu Recht, denn die Mainzer waren mit den Torschützen Unisivo und dem eingewechselten Stöger unter dem Strich die gefährlichere Mannschaft. Für die Borussia reichte das 1:1 durch Kapitän Stindl in der ersten Halbzeit nicht. Mainz ist damit nur noch einen Punkt hinter dem Relegationsplatz und Gladbach meilenweit von den eigenen Ansprüchen entfernt nach 4 Spielen ohne Sieg.
Das zukünftige Team von Marco Rose, Borussia Dortmund, führt im Abendspiel gegen Schalke 04 mit 2:0. Kurz vor der Halbzeit haben erst Jadon Sancho und dann Erling Haaland getroffen. Schalke wäre damit weiter abgeschlagen am Tabellenende. Es könnte also erstmal das letzte Revierderby in der Bundesliga gewesen sein. Die Mainzer rücken hingegen nicht nur Bielefeld auf die Pelle, sondern auch den Kölnern. Die verlieren nämlich gegen Stuttgart 0:1. Daniel Neuhaus berichtet.
Der VfB Stuttgart lässt seine Formkrise hinter sich. Nach zuletzt 3 Auswärtsniederlagen in Folge gelang dem VfB in Köln ein verdienter, aber hart erarbeiteter Sieg. In einer ereignisarmen ersten Halbzeit war Stuttgart das aktivere Team und belohnte sich für den Aufwand nach der Pause. Sascha Kalajdzic traf in der 49. Minute per Kopf nach einem Freistoß. Es sollte das einzige Tor des Tages bleiben. Köln steigerte sich nach dem Rückstand zwar, mehr als ein Lattentreffer sprang bei den Bemühungen aber nicht heraus. Köln bleibt durch die Niederlage auf dem 14. Tabellenplatz. Stuttgart setzt sich durch den 1:0-Sieg dagegen ins Mittelfeld der Tabelle ab und ist die Abstiegssorgen vorerst los.
Und für die Stuttgarter Fans ist es ein perfekter Tag gewesen, denn auch der Erzrivale aus Freiburg verliert. Das 0:1 gegen Union Berlin hat Philipp Sommer beobachtet.
Grischa Prömel sorgt für einen perfekten Geburtstag seines Trainers Urs Fischer. Er besorgt das Tor des Tages beim Sieg von Union Berlin beim SC Freiburg. Die Berliner, stabil defensiv und mit guten Angriffen im Konter, überfordern die Freiburger, die nach zuletzt 7 Heimspielen ohne Niederlage zum ersten Mal wieder geschlagen werden. Das Tor des Tages eben nach einer Flanke von Ingwarzen im Konter durch Grischa Prömel. Kopfball aus kurzer Entfernung. Freiburg fällt heute nichts ein gegen die Defensive der Berliner. Und so feiert Urs Fischer an seinem 55. Geburtstag einen wichtigen Dreier in Freiburg.
Und Freiburg ist auch eine der Städte, in der sich homosexuelle Bundesligaspieler outen könnten, ohne große Beleidigungen zu erfahren. Das schreibt zumindest Philipp Lahm in seinem neuen Buch. Ansonsten rät er von einem Outing ab. Fast gleichzeitig solidarisieren sich 800 Profifußballerinnen und Fußballer unter dem Hashtag Ihr könnt auf uns zählen mit den Spielern, die gleichgeschlechtlich lieben, das aber noch nicht öffentlich zeigen können. An dieser Zivilcourage könnte sich auch Lahm ein Beispiel nehmen, kommentiert Raphael Speth.
Gegenwärtig scheint die Chance gering, in der Bundesliga ein Coming-out zu wagen und nur halbwegs unbeschadet davon zu kommen. So begründet Philipp Lahm in seinem neuen Buch Das Spiel seinen Rat, dass sich Profifußballer während ihrer aktiven Karriere nicht outen sollen. Kein neuer Ratschlag, Ähnliches hatte er auch schon in seinem ersten Buch geschrieben, das vor genau 10 Jahren veröffentlicht wurde. Aber in diesen 10 Jahren hat sich nicht nur die Gesellschaft, sondern auch Philipp Lahms so wichtiges Spiel verändert. Ja, es gibt auch heute noch keinen geouteten schwulen Profifußballer in Deutschland. Ja, Homophobie existiert auch heute noch, auf und neben dem Fußballplatz und in der Gesellschaft. Aber inzwischen dürfen homosexuelle Paare in Deutschland heiraten. In fast allen Sportarten existieren Kampagnen für mehr Toleranz, mehr Offenheit, mehr Diversität. Auch im Fußball. Und auf einen Spieler wie Wolfsburgs Josip Brekalo, der es ablehnt, eine Regenbogen-Kapitänsbinde zu tragen, kommen mehr als 800 Spielerinnen und Spieler, die sich öffentlich hinter homosexuelle Mitspieler stellen. Das zeigt die Aktion des Elf-Freunde-Magazins in dieser Woche. 800 Profifußballer und Fußballerinnen, die mit dem Hashtag „Ihr könnt auf uns zählen“ ein Zeichen setzen. Für mehr Toleranz, für mehr Offenheit, für mehr Diversität auf dem Platz. Wie das dann ganz konkret aussehen kann, hat sich erst vor ein paar Monaten in den USA gezeigt. Die Mannschaft der San Diego Loyal verlässt geschlossen den Platz, nachdem ihr schwuler Mitspieler Colin Martin von seinem Gegenspieler homophob beleidigt wurde. Das Spiel wurde trotz Führung gegen sie gewertet, die Playoffs dadurch verpasst, aber viel wichtiger, ein Zeichen gesetzt. Du kannst auf uns zählen. Philipp Lahm präzisiert die Aussagen in seinem Buch. Auch die Zuschauenden seien das Problem. Vor allem bei Auswärtsspielen wären homosexuelle Spieler dann Beleidigungen und Pöbeleien ausgesetzt. Was Lahm aber nicht erwähnt, inzwischen gibt es in fast allen Bundesliga-Vereinen auch schwule und lesbische Fanclubs. Und was passiert, wenn doch gepöbelt wird, hat man im vergangenen Jahr in Münster gesehen. Dort wurde ein Spieler von der Tribüne aus rassistisch beleidigt. Die Zuschauenden beweisen Zivilcourage, der Störenfried wird entfernt und von der Tribüne aus ein Zeichen gesetzt. Du kannst auf uns zählen. Zivilcourage, das ist auch für Philipp Lahm das Stichwort. Er wünsche sich, dass es in der Gesellschaft mehr Zivilcourage gäbe, befürchtet aber, dass dem nicht so sei. Auch in seinem Buch erhebt Lahm den Zeigefinger. Wir als Deutsche sollten erst einmal vor unserer eigenen Haustür fegen, bevor wir auf andere Nationen zeigen, schreibt er. Vielleicht sollte Philipp Lahm diese Woche auch als Anlass nutzen, um einmal vor seiner ganz eigenen Haustür zu fegen und die Zivilcourage zeigen, die er von der Gesellschaft fordert. Anstatt im Nebensatz zu erwähnen, dass er sich ja einen normalen Umgang mit Homosexualität im Profisport wünschen würde, wäre es ein erster Schritt, ein Pappschild in die Kamera zu halten mit dem Schriftzug „Ihr könnt auf mich zählen“. Denn das Spiel, das Philipp Lahm so viel bedeutet, es wird sich weiterentwickeln. Es hängt von Menschen wie ihm ab, wie schnell.
Die Meinung von Raphael Speth. Stefan Lurz ist einer der erfolgreichsten deutschen Schwimmtrainer in der Geschichte. Alleine sein Bruder Thomas hat 12 Goldmedaillen bei Weltmeisterschaften im Freiwasserschwimmen gewonnen, unter Stefan Lurz' Anleitung. Jahrelang ist Lurz auch für den Deutschen Schwimmverband Trainer. Gestern ist er aber als Bundestrainer im Freiwasserschwimmen zurückgetreten, nachdem ihn der DSV schon beurlaubt hatte. Alles, nachdem der Spiegel einen Bericht veröffentlicht hat, in dem mehrere Schwimmerinnen dem Trainer sexuelle Belästigung vorwerfen. Lurz bestreitet alle Vorwürfe. Über diesen Fall habe ich vor der Sendung mit Andrea Schildke gesprochen, die zu dem Thema sexualisierte Gewalt seit Jahren recherchiert. Und eine Warnung an dieser Stelle: Gleich zu Beginn werden auch teilweise die Vorwürfe gegen Lurz explizit genannt. Frau Schildke, welche Vorwürfe werden im Spiegel gegen Stefan Lurz erhoben?
Mehrere Athletinnen erheben da Vorwürfe. Da geht es um sexistische Nachrichten, die ihnen aufs Handy geschickt worden sein sollen, um aufgezwungene, ungewollte Berührungen und Küsse. Und teilweise ist auch tatsächlich von ungewollten sexuellen Handlungen die Rede. Und auch davon, dass ein Abhängigkeitsverhältnis ausgenutzt worden ist. Das beobachten wir ja häufiger. Trainer haben halt die Macht, zum Beispiel Athleten und Athletinnen zu nominieren, wenn sie Bundestrainer sind, für die Fahrt zu Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften oder zu großen internationalen Wettkämpfen, wenn die Athletinnen und Athleten denn die Voraussetzung dafür erreicht haben. Und dafür ist es häufig notwendig, so beschreiben das auch Betroffene, sich mit dem Trainer gut zu stellen. Und der kann dann, wenn er es drauf anlegt, diese Macht auch ausnutzen.
Ich habe es angesprochen und Sie haben es jetzt auch gerade erwähnt, Sie recherchieren seit langer Zeit zum Thema sexualisierte Gewalt im Sport. Und Sie hatten vor einer Weile auch zu einer Schwimmerin Kontakt, die Lurz trainiert hat. Passt das, was die Schwimmerin Ihnen geschildert hat, zu den jetzigen Anschuldigungen?
Auf jeden Fall. Also die Berichte bestätigen, dass der Verband nach den ersten Vorwürfen gegen Stefan Lurz auch über weitere Vorwürfe, die in den Folgejahren sich ergeben hatten, dass der Verband davon wusste, darüber informiert war, aber offensichtlich nichts dagegen unternommen hat. Und jetzt ist es so, dass die Personen, die damals davon wussten oder informiert worden sind, dass die heute aus unterschiedlichsten Gründen gar nicht mehr im Amt sind und dass der neue Verbandsvorstand, der ja erst Ende vergangenen Jahres gewählt worden ist, dass der damit im Grunde nichts zu tun haben möchte. Sagen wir mal so, 2010 vielleicht, wenn wir den Blick zurück machen, gab es Vorwürfe, da hatte eine 15-jährige Athletin Stefan Lurz vorgeworfen, sie während eines Trainingslagers vergewaltigt zu haben. Es gab dann Ermittlungen und im Laufe dieser Ermittlungen hat die Schwimmerin damals aber die Vorwürfe wieder zurückgenommen und ist nichts geschehen.
Was genau droht denn Stefan Lurz jetzt, nachdem so viele weitere Anschuldigungen öffentlich geworden sind?
Das werden die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen ergeben, denn es kommt immer darauf an, was genau sind die Tatvorwürfe und wann sind die mutmaßlichen Taten geschehen. Denn das Sexualstrafrecht hat sich im Laufe der Zeit immer wieder geändert und es gilt immer das Sexualstrafrecht zum Zeitpunkt der mutmaßlichen Tat. Und es kann natürlich sein, dass, sagen wir mal, 2015 es Vorwürfe gab, die damals überhaupt nicht einen Straftatbestand erfüllt haben, heute das aber wohl tun würden. Und das heißt, die Staatsanwaltschaft muss jetzt Informationen zusammentragen und muss dann genau prüfen, wann war das und wie sah das Sexualstrafrecht damals aus. Und möglicherweise melden sich ja jetzt nach der Berichterstattung noch weitere Zeugen mit Berichten, die bisher noch gar nicht bekannt sind.
Sie haben gerade eben schon über die Rolle des Deutschen Schwimmverbandes kurz gesprochen, dass da jetzt Personen drin sind, die zum Großteil des Zeitraums nicht im Amt waren. Abseits von der Beurlaubung von Stefan Lurz, bevor er dann zurückgetreten ist, wie reagiert der DSV denn sonst noch?
Ja, der Deutsche Schwimmverband hat sofort eine Stellungnahme herausgegeben gestern Abend, in dem er auf die Vorwürfe eingeht, beziehungsweise in dem er beschreibt, was er jetzt unternehmen will. Und da finden sich dann natürlich diese Sätze wie: der Deutsche Schwimmverband verurteilt jegliche Form von Missbrauch und Gewalt. Jeder Fall von Gewalt ist einer zu viel. Wir möchten die Betroffenen schützen und zum Sprechen ermutigen. Schweigen schützt die Falschen und so weiter. Das sind alles Sätze, die man häufig hört, wenn irgendein Sportverband mit Vorwürfen oder Vorfällen sexualisierter Gewalt konfrontiert ist. Aber der Deutsche Schwimmverband hat ja bereits gehandelt, indem er den Trainer suspendiert hat, schreibt aber auch oder hat dazu geschrieben, das ist nicht mit einer Vorverurteilung gleichzusetzen. Der DSV hat geschrieben, er möchte alle zur Verfügung stehenden Mittel ausschöpfen, um die Verdächtigungen jetzt aufzuklären. Das muss ich natürlich mit Inhalt füllen. Was sind zur Verfügung stehende Mittel? Das werden wir dann sehen. Und er hat das, was ihm bisher bekannt geworden ist, der Staatsanwaltschaft übergeben. Das heißt schon mal, wenn das so passiert ist, dass der Deutsche Schwimmverband gehandelt hat. Er konnte jetzt natürlich auch nicht mehr anders, weil die Vorwürfe massiv sind. Aber man muss dazu auch sagen, seit 5 Monaten ungefähr hat der Deutsche Schwimmverband ein Konzept auf 30 Seiten aufgeschrieben, wie er verfahren will und möchte, wenn ein Fall sexualisierter Gewalt bekannt wird. Und da steht unter anderem auch drin, das mit der Beurlaubung, und da sind viele andere Punkte aufgeführt. Und dieses Konzept liest sich wirklich gut und jetzt kann es zeigen, wie es umgesetzt wird.
Einordnungen waren das von Andrea Schildke zu dem Fall von sexualisierter Gewalt im Deutschen Schwimmverband. Das letzte Mal, als Naomi Osaka ein Tennisspiel verloren hat, durften wir alle noch Karneval feiern. Februar 2020 war das. Seitdem hat die Japanerin alle Spiele gewonnen, die sie gespielt hat. Auch heute das Finale der Australian Open gegen die US-Amerikanerin Jennifer Brady. Deswegen habe ich ARD-Reporterin Ina Kast gefragt, ob sich da eine neue Phase der Dominanz von einer Spielerin anbahnt oder wir vielleicht schon mittendrin sind.
Ja, ich glaube schon, Naomi Osaka ist die Spielerin der Stunde. Sie haben es gerade angesprochen. Sie ist so ein bisschen die Thronfolgerin vielleicht eines Tages von Serena Williams. Ich habe nämlich mal geguckt und Naomi Osaka ist ja 23 Jahre alt und in dem Alter hatte Serena Williams schon 6 Grand-Slam-Titel. Osaka steht jetzt bei 4, hat also noch hoffentlich eine lange Karriere vor sich und die spielt einfach so ein dominantes Tennis, hat ja auch im vergangenen Jahr zum Beispiel die US Open gewonnen, damals noch ohne Zuschauer. Das ist schon richtig beeindruckend, was die Japanerin spielt.
Was macht sie denn so stark im Moment, auch im Vergleich vielleicht zu den anderen Spielerinnen? Ist das einfach nur ihre Konstanz oder was macht sie so stark?
Sie ist mental unglaublich stark. Das ist wirklich beeindruckend für das Alter. Wie gesagt, sie ist erst 23 Jahre alt. Sie hat einen sehr, sehr guten ersten Aufschlag, wenn der kommt. Hat generell ein sehr druckvolles Tennis. Kennt da wirklich keine Gnade. Also auch in der Defensivsituation versucht sie immer auf den Punkt zu gehen. Ist athletisch sehr fit. Also da stimmt einfach das Rundum-Gesamtpaket.
Im Finale ist jetzt Jennifer Brady die Gegnerin gewesen. Sie war auch bei den US Open im Halbfinale, also das ist das zweite starke Ergebnis hintereinander. Woher kommt diese neue Stärke bei ihr?
Ja, da gibt's einen deutschen Grund für, der heißt Michael Geserer, das ist der Trainer von Jennifer Brady. Auch der Physiotherapeut und Athletiktrainer Daniel Pohl kommt auch aus Deutschland, die kommen beide aus Regensburg, genauer gesagt. Und Jennifer Brady, die arbeitet seit circa anderthalb Jahren mit den beiden Deutschen zusammen und das ist einfach ein richtig gutes Trio. Michael Geserer hat im Vorfeld des Finales zu mir gesagt im Interview, dass die Jennifer Brady ein ganz warmer Charakter sei, ganz unkompliziert als Mensch und dass auch ihm die Zusammenarbeit mit ihr riesengroßen Spaß macht und diese Jennifer Brady, die ist ehrgeizig, die will noch mehr, ist jetzt 25 Jahre alt und ich glaube, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir sie in einem Grand-Slam-Finale erlebt haben.
Berichtet Ina Kast und über die Bilanz aus deutscher Sicht spricht mein Kollege Raphael Speth morgen mit der Bundestrainerin Barbara Rittner. Saiko Hashimoto, so heißt die Frau, die es schaffen soll, in die Organisation der Olympischen Spiele von Tokio wieder Ruhe und Fortschritt reinzubringen. Ihr Vorgänger Yoshiro Mori ist ja gerade erst als Präsident des Organisationskomitees zurückgetreten, nachdem er sich sexistisch geäußert hatte. Aber auch Saiko Hashimoto hat in ihrer Vergangenheit selber schon aus ähnlichen Gründen Probleme gehabt und überhaupt sind den Verantwortlichen von Tokio 2020 die Skandale eine Konstante, berichtet Felix Lill.
Ganz Japan soll hinter den Spielen stehen. Wir müssen alles tun, damit wir das Virus weiter unter Kontrolle bringen. Dafür ist es wichtig, dass die Impfungen in Japan nun begonnen haben. Und die Sportwelt muss zeigen, dass sie in Gesundheitsfragen als Vorbild agiert.
Mit diesem Plädoyer trat Seiko Hashimoto am Donnerstag erstmals vor die Öffentlichkeit. In Japan ist die 56-Jährige zwar längst bekannt. Seit 2019 ist sie als Olympiaministerin ein Mitglied der Regierung gewesen. Davor hatte sie schon als Ministerin für Frauen- und Geschlechtergleichstellung agiert. Nun ist sie aber auch für die globalen Medien von größerem Interesse. Seit Donnerstag ist Hashimoto die neue Vorsitzende des Organisationskomitees für die Olympischen Spiele von Tokio.
Und wir müssen uns bemühen, dass sich alle Menschen auf Olympia freuen. Ich möchte mich auch an die Volunteers wenden, damit sie wieder mitmachen wollen.
Schließlich haben in den letzten zwei Wochen Hunderte der freiwilligen Helfer, ohne die Olympische Spiele gar nicht zu stemmen wären, ihre Hilfsbereitschaft zurückgezogen. Denn Anfang Februar war Hashimotos Amtsvorgänger Yoshiro Mori durch mehrere sexistische Äußerungen aufgefallen. Mori hatte behauptet, dass Frauenkomiteesitzungen unnötig in die Länge ziehen würden, weil sie Probleme hätten, sich präzise auszudrücken. Bei seiner halbherzigen Entschuldigung gab er dann auch noch zu, dass er schon lange nicht mehr mit Frauen gesprochen habe. Daraufhin hagelte es so viel Kritik, dass Mori schließlich zurücktreten musste. Nun ist mit Seiko Hashimoto also eine Frau im Amt. Ist sie deshalb schon die richtige Wahl? Koichi Nakano, Politikprofessor an der Sophia-Universität in Tokio, ist geteilter Meinung.
Es war die beste Option, die sie hatten. Wenn man überlegt, dass die Durchführung der Olympischen Spiele weiterhin ungewiss ist, brauchst du jemanden an der Spitze, der ein starkes Profil und gute Verbindungen zur Regierung hat. Und Hashimoto ist eine Frau und eine bekannte Athletin. Sie ist auch Teil der Sportwelt.
Als Sportlerin hat sich Seiko Hashimoto sowohl für Olympische Winter- als auch Sommerspiele qualifiziert. Von 1984 bis 1996 war sie siebenmal Olympionikin. Für japanische Sportlerinnen ein Rekord. Als Bahnradfahrerin gewann sie zwar keine Medaille, als Eisschnellläuferin aber schon. 1992 in Albertville holte sie Bronze. Skeptisch ist Koichi Nakano aus anderen Gründen.
Es gibt einen Grund, warum sie es bis zur Spitze geschafft hat. Sie weiß, wie sie sich zu verhalten hat. Hashimoto ist die Art von Person, die Leuten wie Mori gefällt. Sie kennt ihren Platz, sie macht keine unbequemen Äußerungen. Auch nach der Kontroverse um Yoshiro Mori blieb sie still. Angeblich hat sie ihn in einem Telefonat kritisiert, aber ganz ehrlich, man kann es sich nicht vorstellen.
Schließlich fiel Hashimoto, wie auch andere Mitglieder der Regierung, nicht durch eine Distanzierung vom politisch gut vernetzten Yoshiro Mori auf. Auch bei ihrer Antrittsrede am Donnerstag äußerte sich Seiko Hashimoto erst auf Nachfrage zu diesem ganzen Thema. Und dafür gibt es womöglich einen anderen Grund, sagt Koichi Nakano.
Es gab einen Fall sexueller Belästigung, in dem sie die Aggressorin war. 2014 bei den Winterspielen in Sochi war Hashimoto die Chefin der japanischen Olympiadelegation und auf einer Party drängte sie sich an den Athleten Daisuke Takahashi heran und küsste ihn. Es gab Fotos davon, dann war die Sache überall in den Medien. Später musste sie sich entschuldigen. Hashimoto war damals schon eine Politikerin, Abgeordnete im Parlament und eben verantwortlich für die Athleten bei den Olympischen Spielen.
Auf diese Themen angesprochen, sagte Seiko Hashimoto selbst:
Damals wie heute habe ich über die Dinge noch einmal nachgedacht und bedauere sie zutiefst. Wir müssen uns gegenseitig respektieren. Und damit wir das schaffen, brauchen wir auch eine Förderung von Diversität. Dafür will ich mich einsetzen.
Gerade weil diese Worte erst auf Nachfrage kommen, klingen sie wie eine wohlgewählte Verteidigung. Das wiederum ist man von den Verantwortlichen der Tokioter Spiele mittlerweile gewöhnt. Mit dem Rücktritt Yoshiro Moris ist nun jedes Führungsmitglied des einst erfolgreichen Bewerberkomitees von der Bühne gegangen. Jeder von ihnen war auf die eine oder andere Weise in einen Skandal verwickelt.
Ich möchte die Planung der Spiele von Tokio nicht behindern. Deswegen biete ich meinen Rücktritt an.
Verkündete im Dezember 2013 Tokios damaliger Gouverneur Naoki Inoue. Kurz nachdem Tokio das olympische Austragungsrecht gewonnen hatte, war herausgekommen, dass Inoue Geld von einer Krankenhauskette angenommen hatte. Korruptionsvorwürfe wies er von sich. Seinen Hut nahm er dennoch. Ähnlich ging es gut 5 Jahre später zu Nekazu Takeda, der das Tokioter Bewerbungskomitee und Japans Olympisches Komitee angeführt hatte.
Es tut mir leid, wenn ich für Unruhe gesorgt habe. Deswegen möchte ich mein Amt freimachen für einen Nachfolger, der unbelastet ist.
Gegen Takeda hatte zuvor die französische Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen, weil sie ihn verdächtigte, die für das Tokioter Austragungsrecht nötigen Stimmen gekauft zu haben. Auch Takeda wies die Anschuldigungen von sich, der Fall ist noch immer nicht final geklärt. Mitte letzten Jahres trat dann auch Japans Premierminister Shinzo Abe zurück. Offiziell gab er gesundheitliche Gründe an. Zugleich hatte sich Abe über die Monate zuvor unbeliebt gemacht. Zu Vorwürfen der Vetternwirtschaft und der Veruntreuung war eine halbherzige Reaktion auf die Pandemie gekommen. Die Nachfolger der Verantwortlichen fallen vor allem durch eines auf. Sie sind ihren Vorgängern in der Regel so ähnlich, dass es scheint, als wären sie noch von ihnen ausgesucht worden. So sagt selbst Seiko Hashimoto, die sich von Yoshiro Moris Äußerung schließlich auch hätte persönlich angegriffen fühlen können.
Yoshiro Mori hat seine Äußerungen kurz darauf zurückgenommen.
Ein Aufbruch in Richtung mehr Diversität sehe wohl anders aus.
Felix Lill mit diesen Informationen. Tokio 2020 ist auch das Ziel von Alexander Schwarzer. 2008 gewinnt der Geher Gold bei Olympia. 2012 wird er des Dopings überführt, EPO damals. Er gesteht, will zurück und wird dann 2016 positiv auf Testosteron getestet. 8 Jahre Sperre folgen. Ein Gericht in Bozen hat Schwarzer nun aber freigesprochen und sieht ihn als Opfer einer Manipulation. Einblicke in ein Dopingdickicht von Tom Bustroff.
Ein Sportkrimi erlebt eine überraschende Wendung. Am Donnerstag spricht das Strafgericht aus Bozen den Geher-Olympiasieger Alex Schwarzer vom Vorwurf des Testosterondopings frei. Im Lager des Gehers herrscht große Freude.
Dieses Urteil ist sehr wichtig, denn es ist uns gelungen, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Alex selbst hat gesagt, die Wahrheit ans Licht zu bringen ist viel bedeutsamer als mein Olympiasieg in Peking.
Sagt Sandro Donati, Trainer von Schwarzer, dem Deutschlandfunk. Die Gegenseite reagiert ebenfalls emotional. Die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA schreibt in einer Presseerklärung: Die WADA ist entsetzt über die rücksichtslosen und grundlosen Anschuldigungen, die der Richter gegen die Organisation und andere Parteien in diesem Fall tätigte. Denn der Richter hält nichts Geringeres als eine Manipulation der Urinprobe Schwarzers für die wahrscheinlichste Erklärung des positiven Dopingbefunds im Jahr 2016. Die Manipulation soll auf eine Art erfolgt sein, die an den stets experimentellen TV-Serienhelden MacGyver erinnert. Eine Urinprobe Schwarzers soll mit einer Urinprobe einer anderen, mit Testosteron gedopten Person gemischt worden sein. Danach soll die DNA der anderen Person durch UV-Strahlung zerstört worden sein, heißt es im Urteil.
Ich halte die Erklärung des Richters für die logischste. Dem Urin Schwarzers wurde Urin einer anderen Person beigemischt, die Testosteron zu sich genommen hatte. Da wurde nur wenig Urin zugeführt. Auf diese Art und Weise änderte sich nicht das individuelle Hormonprofil.
Dass überhaupt die These einer Manipulation aufgekommen ist, liegt an einer ungewöhnlich hohen Konzentration von DNA im Urin von Schwarzer. Donatis Erklärung dafür: Nachdem das Urin von Schwarzer mit der anderen Person gemischt worden war und jegliche DNA durch die UV-Strahlung zerstört wurde, haben die Unbekannten DNA aus einer Blutprobe von Schwarzer wieder hinzugefügt.
Die Manipulation ging in zwei Phasen vonstatten. Phase A war der Zusatz des Urins mit dem Testosteron. Phase B war nötig, um die fremde DNA zu eliminieren und dann die DNA von Schwarzer hinzuzufügen.
Stimmt. Das wäre ein echter Sportthriller. Die WADA hält die These für abenteuerlich. Das Kölner Labor, in dem die Proben gelagert haben, will sich auf Anfrage des Deutschlandfunks nicht zur Sachlage äußern. Das Verfahren sei noch nicht abgeschlossen, heißt es. Merkwürdig sind zumindest die Umstände der Übergabe der Urinproben in Köln an einen Sachverständigen des Richters aus Bozen. Sandro Donati?
Das Urin der A-Probe wurde aus dem üblichen Fläschchen genommen und davon 10 Milliliter abgefüllt. Dann sollte die B-Probe übergeben werden. Und hier gab der Direktor des Kölner Labors dem Sachverständigen nur ein Plastikröhrchen, das nicht verschlossen war.
Also eigentlich nicht die übliche Aufbewahrungsart einer B-Probe. Laut Donati soll der Sachverständige erst dann das offizielle Röhrchen bekommen haben, nachdem der Sachverständige insistiert hatte. Unklar ist, ob es sich um normale Laborpraxis, um Schlamperei oder sogar um versuchte Vertuschung handelte. Für die ersten beiden Annahmen spricht, dass die Proben zur Analyse ja aus dem Kühlschrank genommen, aufgetaut und in die Maschinen gesteckt werden müssen. Für die Manipulationsthese hingegen spreche, dass sich die WADA und der Leichtathletik-Weltverband IAAF zuvor mit Händen und Füßen gewehrt haben, die Proben an die italienische Strafjustiz herauszugeben. Das besagen Mails, die von der russischen Hackergruppe Fancy Bears geleakt wurden. Die Authentizität der Mails wurde niemals bestritten. Hintergrund der bizarren Situation ist, dass Schwarzers Betreuer Sandro Donati ein regelrechter Anti-Doping-Held in Italien ist. Er hat das Doping-System von Francesco Conconi offengelegt. Conconi war Ausbilder von Michele Ferrari, dem wohl umtriebigsten Dopingarzt der modernen Geschichte. Ferrari hat unter anderem Lance Armstrong betreut. Doping-Aufdecker Donati hat sich später aber auch mit der WADA und dem Leichtathletik-Weltverband IAAF angelegt.
Ich arbeitete für die WADA und fand dabei eine sehr große Datenbank. In dieser Datenbank waren mehr als 12.000 Blutanalysen. Viele dieser Blutanalysen wiesen sehr hohe Werte auf.
Die Datenbank stammt vom Leichtathletikverband IAAF. Donati stößt 2013 auf sie. Sie enthält 12.365 Einträge über Blutkontrollen von Spitzenathleten in den Jahren 2001 bis 2013. 458 dieser Einträge weisen allein einen Hämatokritwert von über 50 auf, ein starkes Indiz für Doping. Verfahren aufgrund dieses Materials hat der Verband aber nicht gestartet.
Diese Datenbank war der Beweis, dass der internationale Leichtathletikverband seit Jahren nichts gemacht hat, ja sogar Dopingfälle vertuscht hat.
Pikanterweise wurde die Datenbank von der italienischen Polizei bei genau einem jener Sportärzte beschlagnahmt, die Donati-Schützling Schwarzer in einem früheren Dopingverfahren als Mitwisser belastet hatte. Klar ist, Alex Schwarzer ist kein Unschuldslamm. Er wurde 2012 des EPO-Dopings überführt. Er packte dann aus, nannte Mitwisser auch im Verband und vertraute sich dem Anti-Doping-Aktivisten Donati an. Der neuerliche Dopingfall 2016 belastete dann Schwarzer und diskreditierte auch Donati, den Intimfeind der großen Verbände. Jetzt hat Donati einen Teilerfolg erzielt. Er hofft sogar, dass sein Schützling noch nach Tokio kann. Der Richter aus Bozen fordert hingegen die Staatsanwaltschaft auf, zu ermitteln, wer die von ihm vermuteten Manipulationen tatsächlich vorgenommen hat. Das ist der Schwachpunkt in der Argumentationskette des Schwarzer Lagers. Sie besteht aus Indizien. Täter, Tatort und Tatzeit sind aber unbekannt. Jetzt braucht es Aufklärungswillen und unparteiische Ermittler.
Ein Bericht von Tom Mustroff, und Dortmund führt inzwischen 3:0 gegen Schalke durch Guerrero. Damit endet Sport am Samstag mit Maximilian Rieger im Namen des gesamten Teams. Vielen Dank fürs Zuhören. Und nach den Nachrichten geht es hier weiter im Deutschlandfunk mit dem Hörspiel Saal 101 über den NSU-Prozess. Sehr empfehlenswert.